Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Dieses Mal live von der Consumer Electronics Show von der CES in Las Vegas. Das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren der erste wichtige Branchentreff im neuen Jahr, so natürlich auch 2018, wobei es dieses Mal etwas entspannter war als in den vergangenen Jahren. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel 2017 direkt von der Silvesterparty aufgebrochen zum Flughafen, um rechtzeitig auf der Messe zu sein. Dieses Jahr das Ganze ein paar Tage später, was das Ganze natürlich durchaus etwas entspannt. Ja, wettermäßig haben wir dieses Mal ja fast Glück gehabt. Zwei Regentage hatten wir, das ist weniger angenehm. Sogar die Straßen waren nämlich teilweise dadurch überflutet, sogar Stunden später, nachdem es längst aufgehört hatte zu regnen. Aber ansonsten nicht nur strahlender Sonnenschein, sondern auch Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Ich kann mich auch an CES-Veranstaltungen erinnern, da hatten wir Temperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt. Das sah dann zwar immer mit blauem Himmel recht schön aus und man denkt, man ist in der Wüste, so kalt ist es doch gar nicht. Und hinterher hat man dann doch die Erkältung, weil man viel zu kalt angezogen war. Das ist dieses Jahr natürlich besser. Und ja, warum ist schönes Wetter ganz angenehm, wenn man auf der CES ist? Ganz einfach, nicht zum Erholen. Nein, die Messe findet relativ dezentral statt. Es gibt zum einen natürlich das Las Vegas Convention Center, das große Messezentrum. Dann gibt es aber noch Sands Expo. Das ist ein kleines Messezentrum. Das ist praktisch am Venetian Hotel angeflanscht, wenn man so will. Viele, viele kleinere Aussteller vor allen Dingen sind im Sands Expo untergebracht, weil auf dem großen Messegelände gar kein Platz mehr dafür wäre. Aber andere Hersteller wiederum, die haben sogar eigene Showrooms, die auf die ganze Stadt verteilt sind, in diversen Hotels meistens untergebracht sind. Viele Pressekonferenzen finden im Mandalay Bay, ein ganz großes Hotel im Süden von Las Vegas, statt. Nicht auf dem Messegelände, sogar relativ weit weg. Und ja, man könnte natürlich ein Taxi nehmen, man könnte natürlich mit der Monorail fahren, man könnte mit dem eigenen Mietwagen fahren, das mache ich teilweise natürlich auch, aber je nachdem, wann man wohin fährt, steht man im Stau. Das heißt, das sicherste Verkehrsmittel auf der CES ist und bleibt der eigene Fuß oder die eigenen Füße. Und deswegen ist es natürlich recht angenehm, wenn es A, nicht zu kalt ist und B, nicht unbedingt gerade massiv regnet. Ja, die Messe an sich in diesem Jahr, ich fand sie erneut recht spannend, so wie auch in den Vorjahren, smartphone-mäßig sogar deutlich spannender als im vergangenen Jahr. Sony hat vor vielen Jahren das Kompakt vorgestellt, Xperia Z3 war es, glaube ich, Kompakt, und hat sich dann in den letzten Jahren im Mobile-Bereich von der CES quasi völlig zurückgezogen. Dieses Mal gibt es gleich drei neue Smartphones. Ja, zum einen natürlich aus dem Einsteigerbereich das Xperia L2 und dann haben wir das Xperia XA2 und das Xperia XA2 Ultra. Zwei Mittelklasse-Geräte, die aber wirklich hervorragend verarbeitet sind. Auf den ersten Blick wirken sie sogar wie ein High-End-Gerät. Gut, der Prozessor, der ist dann ganz klar aus der Mittelklasse. Und da muss man sagen, wenn man jetzt der Mega-Gamer ist und grafikintensive, prozessorlastige Spiele spielen möchte, ist das sicherlich nicht das richtige Gerät. Aber ansonsten macht es wirklich einen guten Eindruck. Sowohl das große als auch das kleine. Das große Modell hat nicht nur den größeren Bildschirm, sondern beispielsweise auch mehr Arbeitsspeicher und eine Dual-Frontkamera für Selfies zum Beispiel. Das ist natürlich auch sehr interessant, ist ja eigentlich noch ein Novum, kennt man so von den meisten anderen Herstellern noch nicht. Eine andere CES-Neuheit ist eigentlich gar keine Neuheit, nämlich das ZTE Axon M. Dieses Gerät gibt es bei AT&T in den USA bereits seit Herbst, aber auf der CES feiert es sozusagen internationale Premiere. Soll in den nächsten Tagen auch in China rauskommen und auch in Europa ist die Markteinführung geplant. Das, muss ich sagen, ist wirklich mal was anderes. Es wirkt erstmal merkwürdig, dieses Handy, weil es nämlich gleich zwei Displays hat, klappt man auf wie so ein Buch. Ja, Linkshand-Display, Rechtshand-Display oder wenn man es gerade umkehrt, oben und unten ein Display. Die kann man zusammenfassen zu einem großen Bildschirm oder man kann sie einzeln nutzen. Und ich muss sagen, das ist gar nicht dumm. Ja, also ich selbst kenne die Situation, es ist Samstagnachmittag, ich bin unterwegs, sehe mir die Fußball-Bundesliga bei Sky Go an, mich schreiben Freunde, Bekannte auf WhatsApp an. Na, wie antworte ich denen jetzt? Möglichkeit 1, von einem anderen Smartphone aus, mit anderer Nummer, nervt die Leute unter Umständen. Sie wundern sich, wer schreibt da überhaupt, weil sie die andere Nummer nicht kennen oder nicht abgespeichert haben oder wie auch immer. Oder ich muss den Videostream eben kurz unterbrechen. Nicht so bei dem neuen ZTE-Gerät. Da läuft ganz einfach auf dem einen Display der Videostream von Sky weiter. Auf dem anderen Display kann ich WhatsAppen, kann vielleicht auch im Browser, im Internet surfen, kann E-Mails beantworten, kann kurz auf Facebook die Eindrücke vom Fußball teilen und ähnliches mehr. Ist eine feine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob ich mir das jetzt zulegen würde, ich weiß es nicht. Ich bin sowieso jemand, der meistens mehrere Geräte mit sich rumschleppt. Ich habe somit mein Zwei-Display schon immer dabei sozusagen. Aber ansonsten ist das sicherlich mal eine innovative Idee und es ist mal kein more of the same Smartphone, sondern ein Gerät, das wirklich mal eine echte Innovation auch mit sich bringt, wo man sich also wirklich sicher sein kann, der Hersteller hat sich da mal was bei gedacht, hat sich was einfallen lassen. Eine weitere spannende Sache auf der Messe ist der Lenovo Smart Speaker. Das ist im Endeffekt ein Google Home, ein Amazon Echo oder ähnliches, Apple HomePod, aber eben als Speaker und Display. Amazon macht ja auch Echo mit Display und das ist im Endeffekt das Lenovo-Gerät auf das Display konzentriert, sage ich mal. Lenovo Smart Display mit Google Assistant integriert, alle Google-Dienste nutzbar und sogar Google Cast als Standard ist integriert. Das heißt, ich kann wie zu einem Chromecast vom Smartphone aus mit TuneIn Radio, mit YouTube und so weiter, kann ich natürlich dann hin streamen und auf dem Display die Inhalte nutzen. Ist eine lustige Idee, ist mal was anderes und durchaus ein Mehrwert. 10 Watt Lautsprecher sind eingebaut. Das heißt, für die Audio-Wiedergabe ist das Teil dann auch noch ganz gut geeignet. Gibt es in zwei Größen, 8 Zoll und 10 Zoll. Das 8 Zoll Gerät kostet 199 US-Dollar. Die 10 Zoll Variante wird für 249 Dollar angeboten. Das heißt, wenn sie angeboten wird, zunächst mal kommen die beiden Geräte nämlich in den USA raus in den kommenden Monaten. Weitere Märkte, da hat Lenovo leider noch nichts zugesagt. Aber wäre auf jeden Fall was, was auch auf dem deutschen Markt sicherlich ankommen könnte, was sehr interessant ist. Acer hat ein neues Notebook vorgestellt, das Acer Swift 7. Das bringt gleich zwei Vorzüge mit sich. Zum einen ist es das aktuell dünnste Notebook. Da hat man richtig rumgetrickst. 8,98 mm. Ja, also 0,02 unter 9, um halt diesen Wert zu unterscheiden. Das hat aber zusätzlich noch den Vorteil, dass es eine Mobilfunkschnittstelle integriert hat. Das heißt, ich brauche nicht zwingend einen WLAN-Hotspot. Nein, ich kann da eine SIM-Karte einlegen. Eine eSIM ist sogar zusätzlich auch integriert und kann im Prinzip auf diesem Wege online gehen. Ja, und das ist eigentlich auch eine feine Sache, die man bei viel zu wenig Notebooks, gerade portablen Notebooks, die für den mobilen Betrieb gedacht sind, hat. Dass man eben neben WLAN auch Mobilfunk eingebaut hat. Viele würden jetzt vielleicht sagen, ja, man kann ja vom Smartphone aus das dann auch per Tethering machen zum Beispiel. Das ist technisch sicherlich richtig, kostet aber dann auch wieder Akkukapazität beim Smartphone, ist also eigentlich, wenn, dann nur eine Behelfslösung für kurzzeitigen Betrieb. Mobiler Hotspot, MiFi kann man natürlich auch verwenden, so hat man alles in einem. Ich habe mir die Menüs beim Acer Swift 7 mal angesehen. Und das bietet sogar eine Hotspot-Funktion. Das heißt, man kann die mobile Datenverbindung, die auf diesem Notebook anliegt, dann im Endeffekt auch mit anderen Geräten teilen. Das ist eine gute Idee, muss ich sagen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meinen Datentarif im Notebook, das Notebook hat sowieso den stärksten Akku, ich nutze dieses Teil dann auch als Hotspot, um auch, ich sag mal, für Smartphone oder Tablet den mobilen Internetzugang bereitzustellen. Ein Nachteil gegenüber einem echten MiFi, einem mobilen Hotspot, hat das Ganze natürlich. Je nachdem, wo ich bin, habe ich keinen Einfluss darauf, wie ist der Mobilfunkempfang. Ein MiFi stelle ich irgendwo links in die Ecke in der Fensterbank, wo LTE gerade so noch funktioniert, aber die Datenraten gut sind. Das Notebook stelle ich irgendwo mitten im Zimmer auf den Tisch. Ob dann da der Empfang so gut ist, dass der Hotspot auch so funktioniert, wie ich es haben möchte, wie ich es gebrauchen könnte, muss man dann immer vom Einzelfall her natürlich sehen. Aber ansonsten muss ich sagen, feine Sache, die man sich sicherlich mal ansehen sollte. Ja, ansonsten mobile Hotspots, auch da gab es eine ganz, ganz spannende Sache auf der CES zu sehen. Und zwar nennt die sich V-Stream. V-Stream ist eine niederländische Geschichte von einer niederländischen Firma. Das ist ein mobiler Hotspot, der im Prinzip sogar nicht nur Dual-SIM, sondern Tri-SIM hat. Also zum einen ist eine eSIM fest eingebaut. Damit kann man den Datentarif des Anbieters nutzen, von dem der Hotspot auch kommt. Und man kann bis zu zwei eigene SIM-Karten einlegen. Die Idee ist, ich bin hauptsächlich in Deutschland unterwegs. Ich habe vielleicht einen Vertrag bei der Deutschen Telekom, nutze aber zusätzlich noch eine Alditalk Prepaid, falls ich mal irgendwo bin, wo Telefonica dann in dem Fall LTE hat, die Telekom aber nicht und umgekehrt. Man kennt das ja, auf dem Land ist oft die Telekom deutlich besser ausgebaut. In der Stadt kommt es vor, je nachdem, ob die Telekom nur LTE 1800 oder 2600 hat, dass vielleicht einer der beiden anderen Netzbetreiber besser in die Häuser reinkommt mit LTE, kann man jederzeit umschalten. Ich habe mir das angesehen auf dem Showstoppers-Event am Rande des CES, muss sagen, das ist eine klasse Sache. Der Hotspot ist ein bisschen klobiger, ein bisschen dicker vielleicht als andere vergleichbare Geräte, aber wie gesagt, diese Funktion, die ist wirklich genial. Und vor allem dieser eigene Datentarif, der mit dabei ist, der ist eben auch genial insofern, als er in mehr als 100 Ländern weltweit genutzt werden kann. Da sind eben auch Exoten dabei, wie China, wie Australien, wie die USA und nicht nur das klassische EU-Roaming, wofür wir es heute nicht mehr brauchen, weil es sowieso in den Verträgen und Prepaid-Karten automatisch mit dabei ist. Das muss ich sagen, absolut feine Sache. Ich kann allerdings noch nicht viel zu den Tarifen sagen. Die gibt's auf der Webseite momentan nur in Beispielform und ansonsten über das Menü abfragbar. Wahrscheinlich dann auch abhängig vom Land, wo man sich gerade aufhält. Gibt leider auch keine Informationen auf der Webseite zu den Netzbetreibern, mit denen es in den einzelnen Ländern entsprechende Roaming-Abkommen gibt. Ich habe mit dem Geschäftsführer gesprochen, er sagt, in Deutschland sind alle drei Netzbetreiber dabei. Das heißt, ich kann das Gerät im Telekom, Vodafone und auch im Telefonica-Netz nutzen. LTE funktioniert auch. Was es als Beispiel-Tarif gibt, ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine kleine Mogelpackung. Sie bieten eine Unlimited Flatrate offiziell an, für 249 € im Jahr. So unlimited ist die aber nicht. Der Tarif besagt, ich kann jeden Monat 2 GB nutzen, danach wird gedrosselt. Auf welchen Wert sie genau drosseln, sagen sie nicht. Das wäre eine Sache, die zu testen wäre. Wir werden uns davon auf jeden Fall auch ein Testgerät besorgen und darüber berichten. 149 € kostet der Hotspot, 2 GB Datentransfer in den etwa 100 Ländern, in denen der Tarif nutzbar ist, sind bereits inklusive. Danach müssen dann Pakete entweder per Kreditkarte oder PayPal nachgebucht werden. Oder man nimmt eben eine der beiden eigenen SIM-Karten. Der Tarif, den der Anbieter selbst in petto hat, ist also auch kein Laufzeitvertrag. Nein, es sind Prepaid-Pakete, die man jeweils dann flexibel bucht, wenn man gerade den entsprechenden Internetzugang benötigt, zum Beispiel auf Auslandsreisen. Und zu Hause geht man dann auf den eigenen Datentarif wieder zurück. Samsung hatte eigentlich im Vorfeld der CES gesagt, wir machen im Mobile-Bereich nichts. Wenn man sich den Messestand von Samsung anschaut, muss ich sagen, dann ist das überhaupt ein Kulturschock. Die zeigen nämlich überhaupt keine Produkte, sondern sie zeigen Dienste. Dienste, die mit den Produkten von Samsung nutzbar sind. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel erwartet, dass Samsung Galaxy A8, was es in Deutschland nicht gibt, die neue Version anschauen zu können, keine Chance. Weil es gibt einfach keinen Stand, wo man sich Smartphones anschauen kann, sondern es gibt einen Stand, wo man Dienste sich ansehen kann, die mit Smartphones nutzbar sind. Sei es der Sprachassistent Bixby zum Beispiel und ähnliches. Aber auf der Pressekonferenz gab es dann doch noch ganz spannende Sachen von Samsung. Zum Beispiel haben sie berichtet über ihre 5G-Tests, die sie mit verschiedenen, vornehmlich asiatischen Netzbetreibern schon im vergangenen Jahr durchgeführt haben Unter anderem haben die Samsungs ein 8K-Live-Video in einen fahrenden Zug gestreamt. Das, muss ich sagen, ist durchaus beachtlich, muss man sagen. Das ist ja doch eine gewisse Datenrate, die man für 8K braucht. Wir sind ja heutzutage, je nachdem, welchen Anschluss man nutzt, noch nicht mal bei 4K angekommen. Es gibt auch noch gar keinen Content, aber rein die Technik, dass es theoretisch funktioniert, finde ich schon sehr beeindruckend. Alle Achtung, was Samsung da auf die Beine gestellt hat. Dann hat Samsung noch etwas zu Smartwatches gesagt, und zwar rüsten sie ein Feature per Software nach, das es bei Apple schon gibt. Wir kennen alle bei Apple den Theater- oder Kinomodus, und dieser Theater- oder Kinomodus, der eben sagt, okay, ich bin in der Veranstaltung, wo vielleicht Notifications nicht so gut kommen, die dimme ich dann weg, auf Knopfdruck sozusagen. Der heißt bei Samsung Dinner-Modus, also fürs Abendessen. Und der kommt auf die Galaxy Gear 3 Classic, auf die Gear 3 Frontier und auf die Gear Sport. Per Software-Update, wie gesagt, ist sicherlich auch eine feine Sache. Bis 2020 will Samsung seinen Sprachassistenten Bixby auf alle Geräte bringen, die der Hersteller im Portfolio hat. Das wird also auch umfangreich erweitert. Sicherlich auch eine spannende Neuigkeit. Nach wie vor konnte bei Samsung niemand Auskunft darüber geben, wann genau Bixby sprachtechnisch dann auch in deutscher Sprache verfügbar sein wird. Das war ja eigentlich schon für das vergangene Jahr angekündigt worden. Jetzt heißt es möglicherweise Ende diesen Jahres. Das ist natürlich eher langfristig gedacht, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es noch so lange dauert, aber scheint doch auch recht komplex zu sein, das Ganze zu programmieren. Schließlich und endlich im Rahmen des Moto-Mods-Programms für die Moto C, also Moto Z-Reihe von Motorola, respektive Lenovo, gibt es jetzt auch eine ansteckbare Tastatur. Und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Und dadurch, dass das von Motorola ja ganz offiziell gedacht ist, modularer Aufbau, entsprechend eine Schnittstelle, hier kannst du das Zubehör anschließen. Feine Sache, muss ich sagen, vor allem diese Tastatur ist eine echte Tastatur, wie ich es früher von BlackBerry, von Nokia Communicator, von Palm und so weiter kannte. Und gegenüber so einem BlackBerry Key One, muss ich sagen, hat das Ganze den Vorteil, das Handy wird quasi zum Slider. Das heißt, die Tastatur macht das Ding zwar ein bisschen dicker, aber nicht größer an sich. Und es funktioniert im Querformat, nicht im Hochformat. Das heißt dann natürlich auch, die Tasten sind entsprechend groß. Ja, und das, muss ich sagen, ist natürlich eine feine Sache. Also ich war schon immer jemand, der sich für Hardware-Tastaturen interessiert hat, der die gerne genutzt hat, der gerne sogar ganze Telltarifartikel teilweise auf Messen darauf geschrieben hat, wenn gerade mal kein Notebook verfügbar war. Und schade, dass es das nicht auch von anderen Herstellern gibt, zumindest in der Qualität. Gibt ja auch dieses Keyboard-Case von Samsung beispielsweise, aber ganz ehrlich, im Vergleich zu dieser Lenovo-Lösung, die jetzt auch von einem Fremdhersteller kommt, aber eben von Lenovo offiziell unterstützt wird, ist das Samsung-Gerät, eine Notlösung, sagen wir mal. Ja, und das hat mich beeindruckt, soll für 99 US-Dollar auf den Markt kommen. Muss man sehen, ob es auch den Weg nach Deutschland findet. Dann müsste es ja dann auch ein Querz-Tastatur-Layout anstelle von QWERTY, was in den englischsprachigen Ländern üblich ist, bekommen. Tja, das waren so einige der Messe-Highlights von der CES. Einfach mal so ein paar Sachen, die mir die vergangenen Tage begegnet sind. Wir haben ja über viele, viele weitere Produkte auch auf teltarif.de berichtet und werden das natürlich, wenn im Nachgang das eine oder andere noch kommt, auch weiterhin tun. Das wär's dann für heute vom Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast. Fragen, Kritik und Anregungen natürlich jederzeit sehr gerne. Das Ganze an die E-Mail-Adresse podcast@teltarif.de. Und ansonsten verabschiedet sich aus Las Vegas der Markus.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.